Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich bin der Nico und ich bringe euch jede Woche ein bis zwei, manchmal vielleicht sogar drei Interviews aus der Welt von Bitcoin, Geld und Finanzen. Heute spreche ich mit Alex von Frankenberg. Den kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen Podcasts und anderen Auftritten. Er war auch schon mal hier zu Gast. Wir sprechen über den Bullenmarkt. Wo stehen wir denn eigentlich? Jetzt sind die Preise runtergegangen und alle sagen, Bitcoin ist schon wieder tot. Aber Alex sagt, das ist natürlich ganz normal in einem Bullenmarkt. Was raufgeht, muss auch runter. Da muss man auch mal Luft holen. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Am Schluss gibt er uns auch seine Preisprognose. Mal sehen, was er sagt. Es geht ziemlich lange, ziemlich weit rauf. Im Extremfall sagt er, aber gibt uns natürlich auch eine konservative Dollarprognose. Wir sprechen aber nicht nur über den Preis, keine Sorge. Wir fragen uns, was sind so die besten Strategien, um umzugehen, auch vor allem für Neuanfänger, für Einsteiger. Wie kommt man überhaupt in Bitcoin hinein, auch mental? Und wir reden auch ein bisschen über die Rolle natürlich des Staates, der Regulierung, Vergleich Europa, Amerika, wie es da weitergehen könnte und wie Bitcoin da auch Veränderungen reinbringt. Er war sogar bei der Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank, wo auch über Bitcoin gesprochen wurde. Und das verrate ich jetzt auch Alex hat ein Buch in petto, das bald herauskommt. Naja, und wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Bitcoin-Bullenmarkt noch nicht vorbei ist, dann schaut doch mal rein bei Coinfinity und spart euch mit dem Code, was Bitcoin bringt, 21% die ersten 6 Monate. Und das ist ganz wichtig, speichert eure Bitcoin auf einer Hardware-Wallet wie der Bitbox O2, minimalistisch und Open Source aus der Schweiz. Die nutze ich auch jeden Tag. Bitbox O2 gibt es auch 5% Rabatt mit dem Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht's gleich rein in die Diskussion zum Bitcoin-Bullenmarkt mit Alex von Frankenberg. Viel Spaß! Ich freue mich, begrüßen zu dürfen bei Was Bitcoin bringt, schon zum zweiten Mal Alex von Frankenberg, Tech-Investor und Bitcoiner. Servus Alex.
Hi Nico, freut mich sehr dabei zu sein und für die, die die erste Folge gehört haben, ich habe mir jetzt ein gutes Mikrofon gekauft.
Es ist schon einige Zeit her, die Technik hat sich weiterentwickelt, auch bei dir. Bitcoin ist durch einen Bärenmarkt und inzwischen im Bullenmarkt, und darüber wollen wir heute auch sprechen, trotz Preisrückgangs in den letzten Tagen und Wochen. Alex, wo stehen wir denn im Markt?
Vielleicht nochmal ganz kurzer Disclaimer, wer bin ich? Ich bin der Just Do It Alex auf Telegram und Twitter und auch anderen Dingen meistens unter diesem Kürzel zu finden. Und in meinem echten Leben, in meinem Hauptleben investiere ich in Startups beim Hartig-Hunder-Fonds. Und meine Bitcoiner-Seite, die ist davon zu trennen. Also meine Bitcoiner-Meinung ist meine ganz persönliche Meinung und schon gar nicht die Meinung jetzt des Hartig-Hunder-Fonds.
Gut. Genau. Ja. Ausgezeichnet. Das heißt, das ist wichtig, als Disclaimer vorwegzuschicken. Ja. Und was ist denn deine Bitcoin-Meinung?
Meine Bitcoin-Meinung ist ja, dass wir schon seit über einem Jahr im Bullenmarkt sind. Ich hatte ja mal diese Zyklen analysiert und diese Zyklen sind, die Bitcoin-Bullen- und Bärenmarkt-Zyklen, die sind recht parallel, recht ähnlich gelaufen in den letzten paar Zyklen. So viele gibt's ja noch gar nicht. Und das Pattern war vom All-Time-High runter zum All-Time-Low des Zyklus 12 Monate und zurück zum All-Time-High 24 Monate und dann zum neuen All-Time-High, was eben über dem alten liegt, wieder ungefähr 12 Monate. Und wir hatten ja das All-Time-High des letzten Zyklus im November 21 und das All-Time-Low, wie wir jetzt wissen, im November 22, FTX. Und Anfang Januar 23 hatte ich den Vortrag gehalten, habe gesagt, Leute, all time low ist vorbei, jetzt geht's hoch, wir sind im Bullenmarkt. Und es fühlt sich natürlich nicht so an, wenn man immer noch weit unter dem letzten all time high rangiert. Und aber wenn es dann 20, 30, 40, 50 und so weiter Prozent hochgeht, das ist schon recht bullish, Bullenmarkt ähnlich. Und wenn diese Zyklen wieder so ein bisschen parallel verlaufen, dann wird der Bullenmarkt noch 1,5 Jahre dauern. Dann sind wir noch ganz lange im Bullenmarkt und werden auch noch ganz andere Größenordnungen sehen.
Dann stürzen wir uns gleich nach 2 Minuten einfach in die Preisprognosen hinein, weil das ist doch das, was die Leute wirklich wissen wollen, ja. Und ich würde auch sagen, ein Hinweis darauf, dass der Bullenmarkt jetzt immer noch am Anfang steht, ist ja auch, dass die Leute noch gar nicht so euphorisch sind. Also wie siehst du das? Bist du mit Nachrichten bombardiert oder ist es noch zurückhaltend?
Ja, die ersten Leute, denen ich bei 6.000 gesagt habe, hey, schau dir mal Bitcoin an, das ist spannend, die fangen jetzt an zurückzukommen und sagen, Alex, wo kann man jetzt kaufen, wenn man kaufen würde? Und dann machen sie es doch nicht. Ich sag immer mittlerweile, lernt, befasst euch mit Bitcoin, versucht zu verstehen, was es bringt, ja, so wie dein Podcast heißt. Mhm. Und es gibt ja ganz viele Perspektiven. Es gibt ja die Perspektive, die technische Perspektive, ja, ist ja einfach eine spannende Datenbank mit besonderen Eigenschaften und aus diesen Eigenschaften ergibt sich die Begrenztheit, aber auch die Dezentralität des Bitcoin. Es gibt die finanzpolitische Perspektive, die makroökonomische Perspektive, was ist Inflation? Es gibt eine gesellschaftspolitische Perspektive, Bitcoin ist zugänglich für jeden, der einen Ethernet-Anschluss hat, anders als das Banksystem, was für viele Milliarden Menschen nicht zugänglich ist. Und die Inflationsperspektive. Es gibt natürlich auch die Investmentperspektive. Bitcoin ist ein historisch betrachtet ein super spannendes Investment. Und deswegen ist mein Punkt, bevor man irgendwie überlegt zu kaufen, was sollte man zuerst kaufen? Ein Buch. Und da gibt es viele gute und man sollte sich eben einen Podcast anhören und mit Leuten reden, Leute treffen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe. Stell die am besten mal.
Meine Fragen reagieren immer auf das, was du vorher gesagt hast. Das ist mein Geheimnis. Wir arbeiten ja keinen Fragenkatalog ab. Aber dass der Punkt ist mit dem Buch, ja, ich bin bei dir grundsätzlich, aber die Wahrheit ist doch die allermeisten Menschen kaufen dann trotzdem einfach so, weil sie sich denken, das muss ich jetzt besitzen. Und dann, wenn sie es erstmal haben, wenn sie quasi ein bisschen Skin in the Game haben, dann fangen sie an, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass das auch ein Zugang ist, der grundsätzlich okay ist, solange man da jetzt nicht gleich das Haus verkauft und rein YOLOt, bevor man überhaupt irgendwie eine Seite oder einen Podcast gelesen oder gehört hat.
Stimmt, da hast du recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, man probiert es aus, merkt, oh, ist irgendwie spannend. Und wenn man ein gutes Timing hat, geht nach oben, dann findet man es doch spannender. Und wenn man dann den nächsten Schritt macht, befasst man sich damit. Und ich glaube, dieser Grund, ich kaufe, weil der Preis hochgeht, der sorgt dann innerhalb dieser Zyklen auch für diese Übertreibungen, die wir gesehen haben, dass der Preis irgendwann ziemlich nach oben wegschießt. Und der sorgt aber eben auch sozusagen im Umkehrschluss für die relativ starken Rückgänge. Ja, weil wenn ich kaufe, weil der Preis hochgeht, dann verkaufe ich auch, weil der Preis runtergeht. Mhm. Und mache letztlich den größten Fehler, den man dann machen kann, nämlich verkaufen. Und zwischendrin sollte man eben sich damit befasst haben, dass man genau das nicht macht, verkaufen, wenn der Preis runtergeht. Und mein Twitter-Handle hat noch den Beinamen Hodl-Trainer, also trainieren zu halten. Und in dem Kontext, auch auf die aktuelle Entwicklung hin, es ist super positiv, wenn der Preis fällt. Warum? Also was ist daran positiv? Es ist super positiv, warum? Weil man trainieren kann, nicht zu verkaufen. Ja, weil man gezwungen sein muss, sag mal, ist jetzt Bitcoin tot und sollte ich verkaufen, weil es irgendwie auf Null geht? Oder was ist es eigentlich? So, warum ist es so wichtig, zu trainieren, nicht zu verkaufen, wenn es runtergeht? Weil historisch wissen wir, bislang ging es halt dann danach hoch und noch höher. So, aber warum ist es wichtig, dieses Hodl-Training, dieses Training zu haben, nicht zu verkaufen? Weil wenn es mal, wer weiß, bei 150.000, bei 200.000 steht, aus heutiger Sicht ganz tolle Preise, und dann verkaufe ich, dann mache ich vielleicht noch einen viel größeren Fehler, weil dann sehe ich nicht die 500.000 und die Million, was auch immer da kommen könnte. Keine Anlageberatung natürlich, aber was auch immer da kommen könnte. Das heißt, ich brauche das Training zu halten, wenn es runtergeht, aber ich brauche es auch, wenn es hochgeht.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch einer der guten Gründe, warum dieses Rumtraden mit 200 verschiedenen Kryptos nicht wirklich einen weiterbringt, weil man dann eben nicht trainiert, weil man ständig von einem zum anderen hüpft und ich habe das auch erlebt in meinem in meinem eigenen Trading-Leben, das inzwischen beendet wurde und durch ein Hodelleben ersetzt wurde. Und man merkt es auch wirklich, weil am Ende des Tages, du sagst das so gelassen, nicht? Du sagst da so, ja, geht's auf 150, 200, vielleicht die Million. Ich meine, sind das realistische Zahlen, beziehungsweise ist das überhaupt wichtig aus Bitcoiner Sicht?
Ich glaube, es ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist sozusagen alles, was dahinter steckt. Ja, die Philosophie, die Offenheit, die Fairness, auch die Community. Ich war jetzt am Wochenende, und du ja auch kurz, in der Schweiz, Bitcoin Swiss Konferenz. Und auf jeder Konferenz mit Leuten, die man neu kennenlernt, mit Leuten, die man bereits kennt, lernt man unglaublich viel dazu. Und dieses Netzwerk, dieses Dazulernen. Ich kann da ein Beispiel geben. Ich war in Innsbruck letztes Jahr, im September war das, glaube ich. Und der Marc vom Bitcoin Hotel und ich, da war so eine Wanderung. Und ich war krank, ich glaube, ich hatte Corona, mir ging es total schlecht. Und dann bin ich nicht mit dem Klettersteig mitgegangen. Und dann sind wir da so spazieren gegangen und dann haben wir uns quasi verlaufen und sind ins falsche Gasthaus gelaufen und wundern uns, warum da keiner kommt. Und dann habe ich mich mit Marc super unterhalten. Und der Marc ist ein toller Typ, betreibt das Bitcoin Hotel. Und dann unterhalten wir uns und finden dann doch den richtigen Weg. Und dann war da ein riesen Grill aufgebaut und ich hatte Hunger und der Marc setzt sich hin und isst nichts. Sag ich, ja, Marc, wieso isst nichts? Sagt er, ja, er macht Intervallfasten. Und außerdem duscht er jeden Morgen kalt. Und also bis dahin konnte ich es mir überhaupt gar nicht vorstellen, kalt zu duschen. Und Intervallfasten fand ich eigentlich auch eine ziemlich doofe Idee. Und dann habe ich gedacht, naja, also der Marc, cooler Typ, der macht es, mache ich es halt auch mal. Und dann habe ich es gemacht. Und seitdem mache ich Intervallfasten und dusche jeden Tag kalt. Seit Mitte September letzten Jahres habe ich nicht mehr warm geduscht, morgens. Und das ist jetzt ein Beispiel von, was man für eine Inspiration bekommen kann von einem Bitcoiner. Und da könnte ich jetzt zwei Stunden weiter erzählen von toller Inspiration. Und das ist wirklich, also am Ende ist, für mich ist die Community die Leute.
Ist es anders bei, sage ich jetzt mal, Normie-Konferenzen? Weil ich gehe auch wirklich gerne auf Konferenzen. Swiss Bitcoin Konferenz war toll. Weil ich dort auch, ich lerne A, interessante Leute kennen, ich lerne solche Stories wie du jetzt gerade, aber auch so im Bitcoin-Business, du hast mir erzählt, über die Schweizer Banken, da war ich schon weg, ich musste einen Tag früher abreisen, da hätte ich gerne deinen Einblick, was die dort so berichtet haben. Also zwei Fragen, A, deine Erfahrung, du bist ja jetzt auch schon, quasi du hast ja schon die Welt gesehen vor Bitcoin, ist das früher in anderen Branchen oder auch so gewesen, dass es so interessant war oder ist das einzigartig bei Bitcoin? Und B, was haben sie denn vor, die Schweizer Banken?
Genau, also ist es woanders gewesen, natürlich, man trifft überall interessante Leute, nicht nur bei Bitcoin. Also was mir noch gar nicht passiert ist bei Bitcoin, dass ich jemanden getroffen habe und gedacht, oh je, das ist jetzt jemand, mit dem liege ich jetzt nicht so auf einer Wellenlänge. Oder ist jemand, der echt unsympathisch ist.
Das wird aber passieren, das muss passieren irgendwann.
Ja, bin mal gespannt.
Und von den Schweizer Banken?
Schweizer Banken, ja, die Schweizer Banken. Also ich war ja am Tag vor der Konferenz auf der Hauptversammlung, der Generalversammlung heißt es, der Schweizer Nationalbank. Und die Schweizer Nationalbank, das weiß man ja gar nicht unbedingt, die ist aktiennotiert. Da kann man einfach eine Aktie kaufen. Kostet ungefähr 4.000 Schweizer Franken, also eine Menge natürlich. Aber es geht. Und wenn man da eine Aktie hat, dann kann man sich da eintragen lassen ins Aktienregister. Und wenn man da eingetragen ist, schicken sie einem eine Eintrittskarte und ein First-Class-Ticket innerhalb der Schweiz mit der Bahn zu. Und dann kann man da hingehen. Und das war schon sehr spannend. Da gibt es übrigens auch eine Videoaufzeichnung, die kann man sich anschauen. Lohnt sich. Aber es ist einfach auch spannend, da zu sein, drin zu sitzen, im Publikum mit den Nachbarn links und rechts zu reden, die da eben auch sitzen und bei der Kaffeepause sich zu unterhalten, aber eben dann vor allen Dingen auch vom Verwaltungsrat und vom Vorstand der Schweizer Bank, vom Präsidium den Vortrag zu hören und auch die Meinung. So, und was war super spannend? Erstens das Commitment der Schweizer Bank zur Geldwertstabilität, die definiert ist 0 bis unter 2%, ist 10, 15 Mal wiederholt worden, während der Versammlung, die ungefähr 3 Stunden gedauert hat. Mhm. Also es ist sehr viel klarer und sehr viel eindeutiger, weil es kamen relativ viele Fragen, das ist der zweite sehr interessante Punkt aus dem Publikum, zum Thema Klima. Die Schweizer Nationalbank hat ein großes Beteiligungsportfolio, großes Aktienportfolio, sehr große Bilanz, 800 Milliarden ungefähr, so groß wie das Schweizer Bruttosozialprodukt. Und da steckt neben Gold, stecken auch ganz viele Aktien drin. Und die Aktien die Aktien, da stecken auch Ölaktien drin, glaube ich. Und dann natürlich sagen die Klimaleute, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, huiui, sind wir gar nicht so gut. So, alle Fragen, bis auf eine Frage, gingen rund um Klima und die wurden alle beantwortet mit, ja, es ist wichtig, es ist sehr relevant, das betrachten wir auch als Schweizer Nationalbank, wenn wir Aktien kaufen, aber das primäre und einzige Mandat ist die Inflation. So, da hören wir jetzt andere Dinge aus Europa und vielleicht auch von anderen Nationalbanken. Das heißt, das Bekenntnis zur auch sehr konsequenten Bekämpfung der Inflation ist sehr stark ausgeprägt und am Ende haben sie es auch sehr gut gemacht. Die Inflation in der Schweiz ist hochgeschossen bis auf 3% und relativ schnell und jetzt auch schon eine Weile unter 2%. Und die Hebel sind, das ist auch interessant, das ist auch sehr interessant, das ist natürlich der Zins, klar, kennen wir, aber eben auch der Wechselkurs des Franken. Das heißt, die Schweizer haben den Franken bewusst aufwerten lassen, um sozusagen über eine starke eigene Währung die Importe günstiger zu machen, was inflationsdämpfend wirkt. Und das ist ja eher eine Herausforderung für die Wirtschaft, wenn die Währung stark ist. So, dieser Hebel, den gibt's nicht mehr also für einzelne Länder in der EU, ja, sondern nur für die EU als Ganzes. Ja, die Europäische Nationalbank kann natürlich den Euro auch ein bisschen beeinflussen, aber eben die einzelnen Länder können das eben nicht. Das heißt, dieser Hebel ist sozusagen verloren gegangen und den haben die sehr erfolgreich bewegt. So, zweiter Punkt war eben tatsächlich eben die Fragen zum Klima und die Antworten auf die Fragen zum Klima von der Nationalbank. So, und das dritte, und das war natürlich dann sozusagen noch nicht der Volltreffer, aber man sieht den Volltreffer schon vor dem geistigen Auge in ein paar Jahren geschehen, war Lucius Meissner, der natürlich letztlich nochmal den Bitcoin-Pitch gemacht hat. Und was ich vorher schon gedacht habe, ist, uiuiui, die Schweizer Nationalbank, die ist nicht weit weg von Bitcoin. Ja, Inflationsbekämpfung, klarer Fokus, Geldwertstabilität, die hält für 57 Milliarden Gold in der Bilanz. Und du warst ja auch, oder bist vielleicht immer noch ein echter Goldbug. Der Schritt von Gold zu Bitcoin ist nicht so weit. Der ist nicht so groß. Für manche ist er sehr groß. Peter Schiff, der ist da noch ein paar Galaxien von entfernt, aber letztlich ist er nicht sehr weit. Und man hat richtig gespürt, dass die Schweizer Nationalbank in der Lage ist, den Schritt zu Bitcoin hinzumachen. So, manche Bitcoiner könnten das auch doof finden, weil Bitcoin ist ja eher eine Bottom-up-Bewegung und keine sozusagen staatliche Bewegung. Ist ja durchaus auch die Kritik an El Salvador, ja, weil es eben von Top-Down verordnet wird. Letztlich glaube ich, warum wäre es gut, wenn die Nationalbank einen Teil der Reserven in Bitcoin hält? A, ist es ein gutes Investment, wie wir ex post sehen können. Und das war auch der Redebeitrag von Lucius, der gesagt hat, das habe ich vor 2 Jahren euch schon mal gesagt, wenn er es gemacht hätte, hätte er irgendwie 30 Milliarden verdient. Also es ist eben als Teil eines Portfolios eine sinnvolle Beimischung, ja, also es verbessert das Risiko-Chancenprofil, also es stabilisiert die Bilanz und damit die Schweizer Nationalbank, schon mal gut. So, es ist natürlich auch ein Thema Kontrolle, weil wenn ich das Gold nicht selber habe und die Deutsche Bundesbank hat die Hälfte des Goldes außerhalb von Deutschland, dann stellt sich die Frage, komme ich im Zweifel überhaupt dran? Ja, weil wenn es irgendwo anders liegt und der andere sagt halt, nö, glaub nicht, dass du es jetzt verkaufen kannst, warum auch immer, dann bringt es mir halt auch nichts. Und Bitcoin kann ich natürlich perfekt selbst kontrollieren und kann es viel leichter transportieren, eben viel leichter als Gold, weil ein Kilo Gold kann ich gut transportieren, eine Tonne Gold vielleicht nicht so gut, dauert lang, kostet Geld. Also es könnte für den Reservefall eben auch ein sehr, sehr gutes Asset sein. Also die Handlungsfähigkeit einer Nationalbank erhöhen. Und natürlich kann es das Vertrauen in die Währung positiv unterstützen. Also es gibt eine ganze Reihe von wahrscheinlich noch ein paar mehr sehr positiven Argumenten. Und die Antwort der Schweizer Bank war zwar nicht, der Nationalbank war jetzt nicht positiv, so, ja, super Idee, machen wir jetzt. Aber die war bedingt positiv. Die haben gesagt, ja, wir könnten es machen, aber irgendwie passt es noch nicht. Wir glauben nicht, dass sozusagen der Markt liquide ist, wenn wir dann doch mal schnell verkaufen müssten. Und irgendwie hat es auch noch keiner gemacht. Wir wären die Ersten. Ja. So, und man spürt richtig, wie sozusagen der Wert von Bitcoin zunehmend verstanden wird. Und das ist positiv.
Der Lucius ist natürlich auch ein schlauer Kerl. Der hat das vor 2 Jahren schon mal gehalten und dann letztes Jahr, als der Preis im Keller war, ist er nicht hingegangen. und jetzt, wo es wieder oben ist, hat er eine tolle Rede gehalten. Ich finde das natürlich hochinteressant, dass in der Schweiz das möglich ist. Grundsätzlich hat man einfach in der Schweiz das Gefühl, glaube ich auch, also unter den Schweizern, dass man eben mehr Einfluss hat, ja, und dass auch die Ziele eben klarer gesteckt sind. Die Notenbank macht auf die Geldwertstabilität, du hast erwähnt, in der EU oder in der EZB klingt das schon ganz anders. Da wird dann irgendwie was geredet von, wir retten jetzt das Klima durch Gelddrucken, was natürlich absoluter Bockmist ist, aber das ist nun mal der Weg, der jetzt eingeschlagen wird. Auch Macron hat davon gesprochen schon zuletzt. Also die Unterwanderung der EZB und eigentlich die Zerstörung dieses Geldwertstabilitätsmandats ist also in vollem Gange. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Auch die EZB könnte natürlich Bitcoin kaufen, das kannst du doch vergessen, aber sie halten ja auch viel Gold, also so ist es ja nicht.
Ja, genau, 8.000 Tonnen oder irgendwie so.
13.000.
Ja. Genau, also 13.000, mein Gott, wenn man da so einen kleinen Teil nimmt und sagt, ich halte digitales Gold, der Schritt ist so klein und dann doch so groß. So, du hattest auch noch nach den Schweizer Banken gefragt. Mhm. So, und da muss ich sagen, auch aus einer Innovationsperspektive generell und Innovation, Adoption, wir sehen leider so ein bisschen aus meiner Startup-Perspektive, also wir sehen Startups, die gar nicht so groß sind, Software, irgendwie 1 Million Umsatz, so mit irgendeinem Produkt, 80% des Umsatzes USA, 20% Deutschland oder sogar noch weniger, 10 Deutschland, 10 Europa. So, und was ist dahinter? Dahinter ist, wenn was Neues um die Ecke kommt, dann sagen eben tendenziell, natürlich nicht alle, deutsche Kunden, Consumer, auch Business, oh, was Neues, ich warte mal ab, mal gucken, ob es funktioniert. Mhm. Und die Anglosachsen sagen eben, oh, was Neues, ich probiere es mal aus, vielleicht klappt es ja und dann super. Und das ist ein bisschen vereinfacht, aber es ist nicht so falsch. So, und wenn ich halt jetzt was zuerst ausprobiere, dann habe ich die Nase vorn und in, sagen wir mal, Winner-Takes-it-all-Märkten habe ich es vielleicht so richtig vorn. Mhm. Das ist ein großes Thema, das erklärt, diese Einstellung erklärt, warum die Amerikaner das Internet dominieren, Amazon und Google und alles. Ganz kurzer Exkurs, hier Facebook, LinkedIn und Xing wurden ungefähr gleichzeitig gegründet. Xing 300 Millionen Umsatz, LinkedIn 15 Milliarden, Facebook 20 Milliarden Gewinn. So, also so der Unterschied der Technologie-Adoption kann große ökonomische Auswirkungen haben. So, jetzt die Schweizer Banken, Luzerner Kantonalbank, Postfinanz. Mhm. Kannst dich einloggen und aus deinem Depot raus Daimler-Aktien kaufen und Bitcoin kaufen. Also das heißt, die haben einen nahtlosen Übergang geschafft von, ich bin bei der Bank und sehe ein Bitcoin-Angebot und kann mir sozusagen Bitcoin ins Depot legen. Das kann keine einzige deutsche Bank per heute. Da gibt es vielleicht welche, die daran arbeiten. Und das ist eben schon faszinierend. Da sagt man, ach, die Schweizer sind ein bisschen langsam und konservativ und sind froh mit ihren Bergen. Aber dann sind sie plötzlich ganz schnell bei der Innovation und das ist wirklich beeindruckend. Und das Projekt, also die Projekte, die dauern auch, das geht nicht von heute auf morgen und unter 2-3 Jahre schafft man es nicht. Das heißt, wer heute nicht dran arbeitet, der kriegt vor, sagen wir mal, 2026, 2027 kein Angebot hin. Und was wir eben tatsächlich mitbekommen haben, in der Schweiz arbeiten da viele dran und international wahrscheinlich auch. Das heißt, wir werden hier wieder ein Beispiel sehen. Meine Prognose, die leider eintreten wird, ist, dass wir bei einer neuen Technologie, einer neuen Asset-Klasse, schwuppdiwupp plötzlich schon wieder ein paar Jahre hinten dran sind, aus einer, in dem Fall jetzt deutschen Sicht.
Und zwar nicht nur, und das gilt ja nicht nur für die Schweiz, sondern eben auch für Amerika, wo wir mit BlackRock und MicroStrategy und so weiter schon in eine ganz andere Richtung laufen.
Ja, genau. Jetzt haben wir in Deutschland schon länger ETNs, die aber dann auch recht klein geblieben sind. Und auch in der Schweiz 21 Shares. Und eben, das ist schon auch ein Adoption-Thema. Da kommen dann die Amerikaner daher, legen ETFs auf und schwuppdiwupp fließen zweistellige Milliardenbeträge rein. Mhm. Und der größte ETN in Europa hat, glaube ich, 1 Milliarde. Nicht schlecht. Aber ich meine, in 3 Jahren oder so ungefähr. Und jetzt haben wir hier 3 Monate, ein bisschen mehr oder 4 Monate mittlerweile. Und dann haben wir einen 2-stelligen Milliardenbetrag drin. Das verdeutlicht eben letztlich die Kapitalkraft, aber auch am Ende auch die Adoption Power, die wir letztlich in Amerika sehen.
Welche Rolle haben jetzt diese ETFs und diese Adoption Power aus Amerika für den laufenden Bullenmarkt gespielt, um auch zurück zu dem Thema zu kommen? Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Naja, also wir haben ganz klar gesehen, insbesondere eben Februar, März, dass sozusagen viel Geld reingeflossen ist, an vielen Tagen deutlich, deutlich mehr als die damals noch 900 Bitcoin, die produziert worden sind. Und es hat den Preis halt letztlich hochgehoben. Letztlich hat es den Preis hochgehoben von 25.000, die wir hatten bis Mitte Oktober, auf die jetzt 60.000 oder dann in der Spitze 70.000 Dollar. So, warum ging es schon Mitte Oktober los? Ein bisschen wurde es halt vorweggenommen. Wahrscheinlich kommen die ETFs. Da gab es Werbefilme von einzelnen Anbietern und man hat halt gedacht, naja, also wenn BlackRock dahinter steht, dann wird es schon auch klappen. Die hatten in der ganzen Historie, glaube ich, nur einen einzigen ETF, der jemals abgelehnt wurde von den Hunderten, die sie oder so aufgelegt haben. So, also das heißt, im Vorfeld sozusagen der ETF-Zulassung ist der Preis schon hochgegangen bis auf 40.000. glaube ich, jetzt Euro irgendwie Anfang des Jahres. Und dann zog eben Anfang März zog oder Anfang Mitte März zog dann der Preis jenseits des alten All-Time-Highs. So, damit ist der Zyklus, den ich eingangs erwähnt hatte, es braucht 24 Monate zurück zum alten All-Time-High, ist der sozusagen verletzt worden, hat sich verändert, weil 24 Monate wäre ja irgendwie Herbst diesen Jahres gewesen. So, ich glaube, wir sehen mehr Kraft in dem Bullenmarkt. Mehr Kraft, warum? Weil wir eben das im alten All-Time-High schnell erreicht haben. Wo kommt die Kraft her? Die kommt definitiv aus den ETFs. Warum sind die ETFs so wichtig? Ganz, ganz viele können nur über ein börsennotiertes Vehikel Geld anlegen. Ja, bestimmte Family Offices, Pensionskassen, die können von ihren Statuten Bitcoin nicht direkt kaufen. Die müssen ein börsennotiertes Papier kaufen. Zack, kommt der ETF in Frage. Und natürlich, wenn die ETFs erstmal sozusagen in der Advisor-Kette verstanden sind, also wenn die Finanzberater es erstmal so langsam sich angeguckt haben, mal verstanden haben, dann mal empfohlen haben und dann die Leute sagen, ja, jetzt hat das empfohlen, das überlege ich nochmal 2 Wochen und dann kaufe ich. Ja, das heißt, ich glaube, wir sehen, dass da die Kraft, also die Nachfrage erst nochmal so richtig, also fängt erst an, erst nochmal so richtig reinkommt. Und was wir auch sehen, und das haben wir genau gesehen am 30. April, andere machen es nach. Hongkong, auch ein ETF. Mhm. Und Hongkong ist China. Also es war Hongkong, aber es ist eben auch China. Das heißt, letztlich ist die Asset-Klasse komplett legitimiert. Keiner wird mehr sagen, ein Risiko von Bitcoin ist, alle Staaten verbieten es, sondern das Thema ist durch. BlackRock steht dahinter, die SEC hat es genehmigt. Das heißt, das das Risiko, dass die amerikanische Regierung sagt, es ist illegal und wir wollen es nicht mehr haben, aus meiner Sicht ist echt null, es ist weg. Mhm. Und mit dieser Legitimierung ist legitimiert für die ganze Welt, für selbst für Hongkong. So, das heißt, die ETFs werden andere ETFs nach sich ziehen und letztlich wird eben vielen Milliarden Menschen der Zugang, also dann wird eben andere nachziehen, zu der Asset-Klasse gegeben. So, was sehen wir in den letzten Tagen? Naja, genau, es fließt Geld rein, fließt Geld raus. Die letzten 10 Tage, irgendwie so sind 8, waren 8 Tage negativ mit Abflüssen. Und dann tritt genau dieser kleine Zyklus ein, ja, Leute kaufen, wenn der Preis hochgeht. Und dann geht er halt mal runter, dann verkaufen sie wieder, dann geht er wieder ein bisschen weiter runter, bis dann halt irgendwann wieder ein Boden gefunden ist. Und wie gesagt, die Historie zeigt, die Erfahrung zeigt, dass eben auch in den Bullenmärkten starke Korrekturen passen können. Ich glaube, im 2017er Bullenmarkt gab es 6 oder 7 Korrekturen mit über 30%. So, da sind wir noch gar nicht mal. Wir sind jetzt, glaube ich, bei gut 20% oder in den 20ern. Also im Grunde sehen wir jetzt aktuell eine recht schwache Korrektur, die ganz normal ist, die immer passiert ist und eben auch immer wieder passieren wird. Also aus meiner Sicht völlig also irrelevant im Sinne von, da muss man sich keine Sorgen machen, eher eine Kaufgelegenheit.
Im Nachhinein natürlich, dann ist man dann immer schlauer. Also wo stehen wir jetzt deiner Meinung nach? Du hast das ja vorher ganz kurz erwähnt, was den Zeitraum betrifft. Ein klassischer Bitcoin-Bull-Zyklus wäre erst was? Also normalerweise ist es ja mit am Ende, eigentlich Ende des Jahres, des Halving-Jahres, oder verschiebt sich das jetzt ein bisschen?
Nee, der klassische Zyklus ist Ende des Jahres nach dem Halving.
Ah, okay.
21 war der Peak und das letzte Halving war 20.
Okay, da habe ich, also habe ich jetzt nicht nachgerechnet, okay.
Wir stehen am Anfang. So, jetzt ist natürlich, diese Pattern ändern sich natürlich auch und wieder, und in dem Moment, wo man sie erkannt hat, laufen sie genau anders, klar. Aber ich glaube, wir stehen total am Anfang.
Was sind deine Botschaften für diejenigen, die jetzt in Bitcoin gerade dazukommen? Ich glaube schon, dass, also einer der Gründe, warum wir beide glauben, dass wir noch am Anfang eigentlich des Bullenmarktes stehen, ist eben die sozusagen Begeisterung bei Retail, ist jetzt noch nicht da. Du hast schon einige Dinge jetzt gebracht. Aber aus deiner erfahrenen Investorensicht, was sind so die Dinge, die jetzt zu erwarten sind und was sind deine Ratschläge? Jetzt nicht unbedingt Financial Advice, aber sozusagen menschliches Advice.
Menschliches Advice, lernen. Und lernen über alle Wege, über eben die Podcasts, über YouTube-Kanäle, insbesondere über Veranstaltungen, Bücher natürlich, gibt's ganz tolle und so. Und nächstes Jahr auch eins von mir. Mal gucken.
Ich habe bei der Konferenz, als ich am Podium gesessen bin mit Marc Friedrich und Sunny Degree, Marc hat sein Buch gerade herausgebracht, Sunny, sein Buch ist angekündigt. Ich habe gesagt, ich bin der Spezielle, weil ich bin rar, weil ich bin der eine Bitcoin, der noch kein Buch geschrieben hat.
Du wirst wahrscheinlich ganz viele schreiben. Ja.
Um was wird sich das bei dir drehen?
Mein Buch heißt Bitcoin, das ehrliche Geld. Und das ist für mich das zentrale Thema. Da gibt es ja andere Vergleiche oder andere Konnotationen. Und für mich ist es Ehrlichkeit. Es ist transparent, es ist ehrlich, keiner kann rumtricksen. Du siehst, also auch jetzt die ETFs. Es gibt ETFs, die veröffentlichen den Public Key und man kann genau nachvollziehen, wie viel Bitcoin haben die denn wirklich. Ja, die könnt ihr sagen, wir haben ganz viel, haben am Ende ganz wenig oder können es short sellen und alles Mögliche. Es ist transparent und ehrlich und fair und das ist für mich. Und ja, genau, ein bisschen ist es natürlich auch eine Anspielung aufs Fiat-System, was an der einen oder anderen Stelle das nicht so ganz genau nimmt mit der Ehrlichkeit. Ja, Geldwertstabilität ist, sorry to say, es mag ja in Ordnung sein, dass man sagt, 2% Inflation ist okay. Vielleicht ist es tatsächlich besser, ich kann das gar nicht beurteilen. Aber wenn die Inflation 2% ist, dann ist das Geld nicht stabil. Es ist einfach unehrlich. Man kann sagen, eine Entwertung von 2% macht aus verschiedenen Gründen Sinn. Sorry, liebe Sparer, ihr werdet also ein bisschen entwertet. Mag sein. Kann ich nicht beurteilen. Da mag es schlaue VWL-Experten, Professoren geben, die das wissen. aber es ist nicht stabil. Warum? Bei 2% Inflation halbiert sich der Geldwert in 35 Jahren. Die Hälfte weg. So, und das ist einfach unehrlich. Und ich meine, da gibt es ja auch Leute, die gesagt haben, jetzt ist das Geld wieder stabil, weil die Inflation 2% ist. Ich meine, da werden die Leute einfach in die Irre geführt. Und man könnte es auch noch deutlicher formulieren. So, und Bitcoin ist einfach Ehrlichkeit. Und das ist es für mich. Und so heißt das Buch. Und da gibt es 21 Kapitel mit tollen Geschichten rund um Bitcoin, die das sehr plakativ und sehr eine ganz lustigen, auch zum Teil persönlichen Geschichten, die das dann da klar machen, was Bitcoin halt am Ende wirklich ist. Also, was ist meine Empfehlung? Lernen. Ganz, ganz wichtig. So, und dann wäre meine Empfehlung, sich ein Ziel zu setzen. Wie viel Bitcoin will ich haben? Und ich habe im April letzten Jahres einen Vortrag gehalten vor Studenten, da war Bitcoin bei 25.000. Und da habe ich gesagt, ein gutes Ziel für euch wäre ein Bitcoin. Die waren alle Anfang 20. Und natürlich können die jetzt nicht zack ein Bitcoin kaufen, sondern eben über die Zeit können sie es versuchen, vielleicht schaffen sie es. Und was ich denen gesagt habe, ich glaube, es gibt gute Chancen, dass wenn man heute 22 ist und es schafft, ein Bitcoin zu kaufen, dass das Thema Rente, Altersvorsorge in 40, 50 Jahren komplett durch ist, also komplett abgedeckt ist. Vielleicht noch viel mehr, ja, vielleicht auch eine Immobilie, eine kleine, eine große, eben langfristig, besteht zumindest die Chance. Von mir aus besteht auch die Chance, dass es dann doch auf Null geht, ja, dann haut es eigentlich komplett um. Also ein Ziel setzen und ich persönlich heute noch, jetzt mittlerweile ist natürlich ein bisschen sportlicher geworden, vielleicht dann eine halbe Bitcoin. So, und ein Bitcoin ist richtig, richtig viel. Warum? Es gibt 50 Millionen Millionäre auf der Welt und 21 Millionen Bitcoin. Das heißt, wenn jeder Millionär auf die Idee käme, ich kaufe eine Bitcoin, dann kriegt jeder nicht mal eine halbe. Das heißt, mit einer halben Bitcoin oder eben einer, dann ist man schon ganz weit vorne, wenn es erfolgreich ist. Also so, wirklich ganz weit vorne. So, das wäre ein Ziel. Ziel kann auch kleiner sein. So, und dann der Weg zum Ziel. Wie komme ich dahin? Natürlich kann man sein ganzes Geld nehmen vom Sparkonto und wusch reinklatschen. Würde ich gar nicht unbedingt empfehlen. Es gibt verschiedene Wege zu kaufen. Und ein, glaube ich, sehr, sehr guter Weg ist Dollar Cost Averaging. Ich nehme einen fixen Betrag, jede Woche ein paar Euro, jeden Monat ein paar Euro und spare regelmäßig an. So, und über dieses Dollar Cost Averaging hat man halt den positiven Effekt, wenn es eben mal runtergeht, dann kauft man halt ein bisschen mehr und dadurch verbessert sich sozusagen der durchschnittliche Einstiegskurs. Und da gibt es eine tolle Webseite, Bitcoin DCA, glaube ich, kann man googeln und da kann man das so ein bisschen simulieren und wird sehr, sehr schnell klar, dass es im Grunde immer dann, wenn es nicht einfach in der geraden Linie nach oben geht, die überlegene Strategie ist zu kaufen. Also Dollar Cost Averaging. So, das ist die eine Strategie. Die andere Strategie, wie kaufe ich? Ja, ich meine, ich kriege einen Bonus vielleicht, einen kleinen oder habe ein bisschen was gespart oder was auch immer. Und dann nehme ich halt dann doch mal ein bisschen größeren Betrag. Nicht riesig, aber ein bisschen größer. So, und dann gibt es aber noch andere Wege. So, und zum Beispiel gibt es keine Werbung hier, aber ist ja hier nicht kommerziell, bei Revolut. Ich bin Revolut-Kunde, kann man da zahlen, super. So, und da gibt es so ein Feature, dass man aufrunden kann. Man zahlt irgendeinen Betrag, Restaurant 35 Euro und dann wird irgendwie aufgerundet und dann kann man diesen Betrag mit einem Faktor multiplizieren. Und dann kann man sagen, von diesem aufgerundeten Betrag multipliziert, kann man irgendwas kaufen. Kann man Gold kaufen, kann man Aktien kaufen und eben auch Bitcoin. So, und das sind ganz kleine Beträge. Das sind 5 Euro oder weniger, 2 Euro, 3 Euro und das läppert sich aber über die Zeit und jedes Mal, wenn ich meine bezahle, habe ich so ein bisschen ein gutes Gefühl, weil ich weiß, naja, da kaufe ich jetzt ein bisschen Bitcoin. So, und das läppert sich total und man spürt es überhaupt gar nicht. Also wenn man da für 5 Euro, wenn man geht zum Supermarkt, zahlt 50 und dann kauft man für 5 Euro Bitcoin, das merkt man, also man, meistens merkt man es nicht. So, und noch ein vierter Weg, den ich auch nutze, ist, ich nenne das eventbasiertes Kaufen. Beispiel, bin mal von Hamburg nach Bonn gefahren mit dem Zug, 4 Stunden Zugfahrt, 5 Stunden Verspätung. Und dann sitzt man da und irgendwann sind alle E-Mails bearbeitet und es wird immer später und denkt so ein Scheiß, dann will ich ins Bistro gehen, mir ein Bier holen, da war es zu. Und dann stehe ich da vor dem Bistro und denke, so ein Scheiß. Und dann denke ich, wie viel Bier hättest du jetzt getrunken? Denke ich, naja, wahrscheinlich 3 oder 2. Und dann überlege ich, was kosten denn 3 Bier? 4 € mal 3, 12. Und dann habe ich für 12 € Bitcoin gekauft. Das ist sehr viel gesünder als Alkohol natürlich. Und ich glaube, das war, als Bitcoin bei 20.000 stand. Also diese 12 € haben sich jetzt verdreifacht. So, und ich glaube, da gibt es andere Events. Und ich kann euch echt sagen, also noch 2 Beispiele, dann bin ich fertig. 2 andere Events. Man hatte so einen richtigen Scheißtag. Passiert.
Kommt vor.
Dann nimmt man 20 € und kauft Bitcoin. Und dann fühlt man sich besser. Oder man hatte einen richtig tollen Tag, dann nimmt man auch 20 € und kauft Bitcoin, fühlt man sich noch besser. Und was ich damit sagen will, diese Wege zu kaufen, man sollte eben so verschiedene Wege einschlagen und dann läppert sich's und plötzlich, schwuppdiwupp, hat man sein Ziel von 1,5 Bitcoin erreicht.
Ich habe natürlich auch einen Bitcoin-Sparplan laufen und wenn ich mir dann die Zahlen ansehe, die das produziert durch einen Bärenmarkt, das ist wirklich spektakulär. Und da kommt dann doch was zusammen, auch wenn man sich denkt, das sind ja nur kleine, ganz kleine Beträge. Ich habe aber den Eindruck, dass diejenigen, die neu reinkommen, eben meist mit der Idee reinkommen, da gleich volle Bulle eher so. Also ich glaube, dass ironischerweise diese Sparplanstrategie und auch die anderen Dinge, die du da genannt hast, dann wahrscheinlich schon eher für Leute mit einer größeren Überzeugung und ein bisschen mehr Erfahrung da sind. Und weil viele, die zum ersten Mal kaufen, haben schon eine Summe im Kopf, die sie gerne einsetzen würden und haben dann meistens, und das beobachte ich bei mir bis heute, da geht's runter und dann verliert man das Interesse und dann geht's wieder rauf und dann kommt das FOMO und dann, also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, nicht einzusteigen zum ersten Mal, wenn es eigentlich zu hoch ist. Also, weißt du?
Genau, und ich glaube, systematisch ist es tatsächlich so, dass Neulinge eher einsteigen, wenn der Preis hoch ist. Warum? Weil der hohe Preis sorgt halt für Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die bewegt einen irgendwann und dann denkt man, ja, jetzt kaufen alle, der Preis geht hoch, ich steige ein. Das heißt, systematisch, weil der Preis eben ein starkes Signal ist und die Leute dahin führt, kauft man eher, wenn der Preis hochgeht. Und deswegen sollte man auf gar keinen Fall sozusagen all sein Geld da reinklatschen, sondern unbedingt in Häppchen, in monatlichen Portionen kaufen, damit genau dieser Effekt eintritt, wenn der Preis dann doch mal korrigiert, auch eine temporäre Euphorie innerhalb des Zyklus eben zurückgeht, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, dass man dann eben profitiert von günstigen Einstiegskursen. Oder wenn man tatsächlich das Pech hat, am Top des Zyklus zu kaufen, dass man dann eben den vollen Bärenmarkt zum Kauf mitnimmt. Ich hatte ein Beispiel gemacht, im April letzten Jahres stand Bitcoin irgendwie so eben bei 25.000. So, und wenn man da gekauft hat, beginnend mit dem Top im November 2021, da lag man noch über 50% im Verlust, wenn man auf einmal gekauft hat. Und wenn man in monatlichen Häppchen gekauft hatte damals, lag man leicht im Plus mit 8%. Und das kann man bei diesem DCA-Calculator ganz gut simulieren. Und weil man eben reingezogen wird durch den Preis, ist es eigentlich ein Muss, nicht auf einen Schlag zu kaufen, auf gar keinen Fall. Das Schlimmste, was dann passieren kann, dass man sagt, so ein Scheiß, und dann alles verkauft, und zwar, wenn es Verlust ist.
Auch das sind Dinge, die man durchmacht, auch das sind Dinge, die ich schon durchgemacht habe, also man muss auch das akzeptieren können, glaube ich. Gerade beim, sage ich jetzt mal, Investieren ist es, einsteigen und gleich quasi zu den Gewinnern zu hören, ist ganz schwierig, aber was erwartest du denn jetzt für die, also ich glaube, was ganz wichtig ist, auch als Botschaft, jetzt, wo der Preis runtergegangen ist, es ist immer dasselbe. Es geht rauf, rauf, rauf. Alle sagen, ah, es geht noch weiter. Und man glaubt es selbst. Aber alles, wo eine Übertreibung drin ist, egal welche Gründe, ETFs, absolute Knappheit, pipapo, ganz egal. Am Ende ist es die menschliche Psychologie, die Preise treibt. Und deswegen gibt es diese Zyklen immer und bei Bitcoin eben übertrieben schnell. Aus deiner Erfahrung mit den vergangenen Bullenmärkten, was sind denn so die externen Dinge, die du noch erwartest? Also quasi Glaubst du, dass es zu stärkerer Adoption durch Firmen kommen wird? Ich glaube, am 15. Mai erfahren wir, wer alle diese ETFs gekauft hat, über 100 Millionen. Glaubst du, dass wir Staaten sehen werden? Glaubst du, dass wir, hast du andere Dinge, die du sozusagen erwartest?
Genau, also kurzen Schritt zurück. Bitcoin ist eine Netzwerktechnologie und bei Netzwerktechnologien gibt es Netzwerkeffekte. Und Netzwerkeffekte vereinfacht beschreiben folgendes Phänomen: Je mehr es genutzt wird, desto wertvoller, also nützlicher, wertvoller wird ein Gut mit Netzwerkeffekten. Beispiel Telefon. Wenn einer ein Telefon hat, ist es völlig nutzlos, kann niemand anrufen. Wenn es zwei haben, dann kann man halt eine andere Person anrufen. Nicht so super nützlich, aber immerhin. Also je mehr Leute Telefon haben, desto nützlicher wird dieses Telefon für alle anderen, weil man halt ganz viele Leute erreichen kann. Gibt es auch viele andere Arten von Netzwerkeffekten. Und diese Netzwerkeffekte, die sind im Wesentlichen positiv. Also sobald einer dazukommt, wird es nützlicher für alle anderen. Es gibt Netzwerkeffekte, die können auch so den Rückwärtsgang einschalten, das ist eben diese preisbedingte Adoption. Ja, wenn der Preis runtergeht, dann geht die Adoption halt zurück, dann haben wir so einen negativen kleinen Zyklus, kleinen Teufelskreis. So. Und da gibt es einen Vortrag von mir und da habe ich so diese Netzwerkeffekte mal aufgezeichnet und man sieht da ein Bild mit ganz, ganz vielen Netzwerkeffekten. Und warum sage ich das im Kontext der Adoption? Ich glaube, dass die Adoption nicht linear tatsächlich schon auch eben in Zyklen immer weitergeht. Immer mehr Privatpersonen werden kaufen in Österreich, in Deutschland, in Europa, in Afrika, in Asien. Immer mehr Unternehmen werden kaufen, ja, weil sie halt sagen, ich habe hier Geld, ich will einen Teil sozusagen diversifizieren. Und gerade auf Unternehmenssicht gibt es tolle Use Cases, wenn ich als Unternehmen Bitcoin einsetze und zum Beispiel meinen ganz spezialisierten Techies anbiete, hey, wenn ihr wollt, dann zahle ich euch einen Teil des Gehaltes in Bitcoin. Könnte sein, ist es glaube ich so, dass ich die im Recruiting eher gewinne, dass ich also dass ich besser bin im Recruiting, weil ich eine Value Proposition habe, die andere halt nicht haben, die für Techies vielleicht relevant ist. Wenn ich Bitcoin einsetze für Zahlungen, dann spare ich vielleicht Geld, teure Zahlungskosten und so weiter. Also es gibt einen tatsächlichen ökonomischen Use Case über den Store Value hinaus für Unternehmen. Und was Ähnliches gilt dann eben auch noch für die beiden anderen Parteien, für Länder und für Zentralbanken. Zentralbanken hat man besprochen und Länder. Ich meine, El Salvador, die haben jetzt seit bald 3 Jahren, nicht ganz, Bitcoin als Zahlungsmittel. Und auch aus vielen anderen Gründen entwickelt sich El Salvador sehr, sehr positiv. Die Mordrate ist irgendwie niedriger als in den USA. Und die war sehr hoch früher. Und das Land schafft's, Top-Leute anzulocken, die dann da zeitweise oder auch dauerhaft wohnen und arbeiten. Und über eben verschiedene Elemente, aber eben Technologie, Digitalisierung, Bitcoin, aber auch gleichzeitig eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage, ist El Salvador ein Land geworden, dem es deutlich besser geht. Also den Leuten und dem Land und die Wirtschaftsdaten sind sehr positiv. So, warum sage ich das? Auch für Länder, ähnlich wie für Unternehmen, kann es sozusagen Business Cases geben, warum sich die Bitcoin Adoption lohnt. Und das werden irgendwann andere Länder sehen, sagen, wenn es so gut läuft in El Salvador, dann machen wir es jetzt auch. Und dann kommt halt ein Land nach dem anderen dazu. Zugegebenermaßen sehr viel langsamer als gedacht. Ja, auch meine persönliche Erwartung war, dass mehr Länder Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen werden. Ist noch nicht passiert. Und das Gleiche gilt für die Zentralbank. Das heißt, wir sehen einen kontinuierlichen Zustrom von verschiedenen Arten von Adoptern mit den positiven Netzwerkeffekten. Dadurch wird Bitcoin nützlicher. Und dadurch gibt es Incentives wiederum, Bitcoin anzunehmen. Und dieser, wie so ein Jetstream, den gibt's und der wird immer stärker und der wird weiterlaufen. Deswegen glaube ich, dass wir auf eine langfristig, 10, 20, 30 Jahre, ganz stabile, schwankende, aber in Summe stabile, zunehmende Adoption, schauen.
Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt, an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin-Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus. Und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit Was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten. Diejenigen, die uns beim Video zusehen, können sich ansehen. Ich trage heute sogar ein T-Shirt vom Bitcoin Farmers Market in El Salvador. Also ich wäre natürlich nie dorthin gekommen und es gäbe auch kein Bitcoin Farmers Market ohne die Bitcoin Adoption. Und es ist natürlich schon so, dass die Länder, die über eigene Notenbanken verfügen, tun sich natürlich schwerer damit. Und ironischerweise sind das halt die Länder, die mehr notwendig haben. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Milei da jetzt das liberalisiert, die Nutzung von anderen Währungen. Ich glaube, das wäre wichtig. Also gar nicht sagen, wir jetzt Bitcoin ist Legal Tender, sondern wir könnten auch andere Dinge nutzen. Ich glaube, dass sich das mit der Zeit ergeben wird. Was wir schon an Dingen erlebt haben mit Bitcoin, du hast richtig gesagt, ich meine, es gibt immer noch Leute, die sagen, das wird morgen verboten, während wir in Amerika einen Blackrock ETF haben, ja.
Ja, ich glaube, das Thema Verbot ist vorbei. Also klar, es wird irgendein Land geben, die es dann verbieten und so. Ich glaube, wir haben es gesehen, irgendwo in Afrika, ein Land hat es verboten, Nigeria. Und dann wusch, ist der Preis hochgegangen in Nigeria. Also
es wird ja in Richtung EML und KYC, also es wird eingepflegt in ein sehr kompliziertes, taxonomisches, juristisches System, auch teilweise der Überwachung, das im Fiat-Welt läuft. Und ultimativ ist dann die Frage, ist das dann das trojanische Pferd der Freiheit oder kann es so auch stranguliert werden?
Also ich meine, ich glaube, wir haben ja mittlerweile, also es ist ja schon lange wie hieß dieser Drogenmarktplatz nochmal?
Silk Road.
Silk Road, genau. Seit Silk Road wissen wir ja, dass es sehr leicht de-anonymisiert werden kann. Das ist ja auch schon eine Weile her. So, ich glaube, Bitcoin als anonymes sozusagen Werkzeug oder Zahlungsmittel zu verwenden für illegale Sachen ist eine ziemlich blöde Idee, weil es dafür gar nicht geeignet ist. Also deswegen...
Darf ich dich unterbrechen? Ja. Es geht gar nicht um illegale Sachen. Es geht zum Beispiel darum, dass die EU, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der neuen AML, KYC, schieß mich tot Geschichte, die sie jetzt beschlossen haben. Erstens mal geht es ja auch gegen das Bargeld. Und zweitens wird aber Bitcoin noch schlechter behandelt als das Bargeld. Und dass man dann als Firma, die eine Bitcoin-Zahlung annimmt, keine anonymen Zahlungen mehr annehmen darf, ist zum Beispiel ein riesiges Problem für jede Form von Lightning, Streaming Money, Value for Value Konzepten. Und jetzt sage ich noch nicht mal, jetzt jammer ich nicht rum als jemand, der das auch nutzt, ja, sondern ich werde mir was einfallen lassen müssen, aber ich sage mal, du als Technologieinvestor siehst ja auch die Möglichkeiten von neuen Modellen, also ich glaube, wir haben ja noch gar nicht gesehen, was mit Bitcoin alles möglich ist, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können in Sachen Geschäftsmodell. Und das finde ich einfach wahnsinnig traurig, dass das jetzt schon mit diesen neuen Regeln versucht wird zu unterbinden.
Genau, ich meine, am Ende ist ja sehr einfach. Ich habe böse Bürger und einen guten Staat, dann ist es klar, dass möglichst wenig Anonymität sinnvoll ist, weil dann kann ich die bösen Bürger sagen als Staat erkennen und fangen. So, jetzt habe ich gute Bürger und einen bösen Staat, dann ist total klar, möglichst viel Anonymität, die mich als guten Bürger vor dem bösen Staat schützt. So, dummerweise ist es jetzt nicht ganz eindeutig, man weiß nicht so genau, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse und vor allen Dingen, wie wird es in der Zukunft? Ja, also wird der, klar, die Staaten könnten heute böse sein und dann überlegen sie es neu und dann werden sie plötzlich gut.
Finde ich faszinierend.
Kennen wir aus der deutschen Geschichte.
Finde ich faszinierend, weil das natürlich eine Frage der Weltsicht ist. Ja, also ja. Ich glaube, meine Weltsicht ist, der Bürger ist immer gut und der Staat ist immer böse, egal in welcher Form. Und unsere Institutionen sind dazu da, den Staat zu bändigen. Aber es gelingt eben immer schlechter. Nehmen wir die EZB. Die ganze Idee der EZB war, wir nehmen den Nationalstaaten das Geldmonopol weg und machen da deutsche D-Mark für ganz Europa. Daran wird die Welt genesen und stattdessen machen wir Lira für ganz Europa. Ja.
Ja, genau. Genau. Da gibt es eine gewisse Drift ins nicht so ganz Positive. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch welche, die argumentieren, besser eine Lira, der Euro eher schwächer als ein Euro, der auseinanderfliegt mit irgendwelchen Konsequenzen, die man vielleicht gar nicht übersehen kann. Also ich glaube wirklich, ich habe da auch ein paar Kontakte, dass der Staat per se, also Europa zumindest, Deutschland und so, nicht per se böse ist. Da gibt's nicht Leute, die da sitzen und sagen, was kann ich jetzt für fiese Sachen machen, damit den Leuten irgendwie, damit Leute geschädigt werden. Das glaube ich wirklich nicht. So, es gibt natürlich so Dynamiken, Leute haben eigentlich eine positive Absicht, ich will was regulieren, damit es irgendwie sicherer wird. Und dann plötzlich schwuppdiwupp, aus einer guten Absicht gibt es ein nicht so gutes Ergebnis, nämlich eine Überregulierung, die irgendwie das Unternehmertum stranguliert. So, und was ich schon glaube, ist, und das gilt für Privatpersonen, für Unternehmen, dass man sozusagen, also positiv formuliert, eine gewisse Bescheidenheit haben sollte. Okay. Dass man sich zurücknehmen sollte. Ja, ich als Chef von einem Unternehmen muss nicht alles bestimmen und nicht alles wissen und nicht alles besser wissen. Ich nehme mich zurück und lass mal die anderen machen und plötzlich wird das Ergebnis viel besser als das, was ich gemacht hätte. Also eine gewisse Bescheidenheit in der Familie, der dominante Familienvater, der alle irgendwie zurechtweist, ist das gut? Nee. Der dominante Chef im Unternehmen, ist das gut? Nee. Und genauso der Staat. Der Staat sollte sich an einigen Stellen einfach mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, da soll der Markt entscheiden und der Markt wirken und ich nehme mich zurück und der Effekt von der Zurücknahme ist, ich brauche ein bisschen weniger Steuern, ein bisschen weniger Abgaben, dann haben die privaten Leute mehr, ein bisschen mehr und dann kann der Markt sich tatsächlich entfalten und vielleicht tatsächlich besser, wie eben, wenn der Staat alles vorgibt. So, und brauchen wir gar keinen Staat? Bitte nicht, weil wir wissen genau, das kann man, glaube ich, sehen, live auf der Welt, wenn der Staat nicht da ist, in Klammern zusammenbricht, schlagen wir uns die Köpfe ein. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Staat. Glaube ich wirklich. So, die Frage ist, und da glaube ich, gibt es seit hunderten von Jahren Philosophen und alle möglichen, wie viel Staat brauchen wir denn? Wahrscheinlich, wenn wir die Staatsquote von über 50% haben, wäre ein bisschen weniger die richtige Richtung.
Ja, bei Kohl hat gesagt, bei 51% fängt der Sozialismus an und da bin ich ganz bei ihm. Ja. Nur, und damals ist es ganz interessant, da gab es eben noch das Gegenbeispiel, da hatte man noch etwas, das man bekämpfen musste, den echten Sozialismus, den real existierenden Sozialismus, na, auf der anderen Seite der Mauer, oder wo man zeigen muss, dass man besser ist und man hat es auch gut bewiesen. Ich sage jetzt mal so, mir geht es jetzt gar nicht um eine philosophische Diskussion. Mein Argument war nicht, dass wir den Staat abschaffen sollten. Mein Argument ist auch nicht, dass der Staat per se schlecht ist. Und mein Argument ist, dass oder immer schlecht ist oder dass auch um Gottes Willen die Menschen, die da arbeiten, halte ich auch für oft deutlich kompetenter auch als wir glauben. Ja. Das ist es überhaupt nicht. Sondern ich glaube, diese Grundannahme, dass es eben im Zweifel nicht regulieren, im Zweifel kein Gesetz, im Zweifel nicht eingreifen. Und das ist genau das Problem. Und heute leben wir aber schon quasi in der Generation und die Generation der jetzigen Politiker. Das sind schon die im Zweifel, die schon vor dem Zweifel eingreifen. So. Also und das ist schon so.
Genau, wir brauchen auch eine gewisse Fehlerkultur. Was meine ich damit? Wenn wir alles bis ins Letzte regulieren und jeden möglichen Fehler ausschließen, dann habe ich halt dieses enge, hemmende Regulierungsnetz. So, und du hattest das Thema Bargeld erwähnt, irgendwie, weiß nicht, 1.000, 2.000 Euro ist die Grenze, drüber darf man gar nicht mehr mit Bargeld zahlen. Ja, genau, da könnte es natürlich den Handwerker geben, der irgendwie Geld wäscht oder jemand, der den Handwerker schwarz bezahlt. Das ist nicht in Ordnung. Klar, warum? Weil die anderen zahlen auch Steuern. So, aber ist es denn jetzt so schlimm, wenn da ein Handwerker 500 Euro schwarz oder 3.000 Euro schwarz kriegt? Ist es in Ordnung? Nee, ist nicht in Ordnung, aber ist denn so schlimm? Also, aber dafür wird dem Bürger praktisch die Freiheit gegeben, wenn er halt will, wenn sie will, auch mal was bar zu zahlen, was, wenn der Mann was bar zahlt, die Frau vielleicht nicht so auf der Kreditkartenabrechnung sehen soll. Wenn es nur das Geburtstagsgeschenk ist, was nicht auf der Kreditkarte auftauchen sollte, damit sie überrascht ist und nicht weiß, was es gekostet hat und vielleicht auch andere Dinge. So, und ich glaube, wir müssen halt mal den kleinen Fehler zulassen, der den großen Benefit der eben der Privacy hat. Und wenn wir über, ich kenne mich nicht aus, aber wenn wir über Schwarzgeld reden, dann glaube ich nicht, dass Bargeld so der große Waschkanal ist, sondern irgendwelche Offshore-Konten, wo dann dreistellige Millionenbeträge durch die Gegend fließen. Weiß ich nicht, wo die Leute fragen.
Es ist genau das, was du vorher gesagt hast. Die Bargeldregeln, die Überwachung und dann auch von Bitcoin, da sagt der Staat, die Bürger sind per se schlecht, deswegen müssen wir sie überwachen. Das ist
ja, genau. Und damit werden die Bürger schlecht gemacht, ja. Dieses Erwartungsmanagement, ja, also Mitarbeiterführung, wenn ich erwarte, dass meine Mitarbeiter inkompetent sind, dann mache ich sie inkompetent. Mhm. Weil sie sich so verhalten, weil die Erwartung sozusagen abfärbt. Wenn ich aber erwarte, dass sie lernen, dass sie kompetenter werden, dann werden sie auch kompetenter. Und ich glaube, der Staat sollte die Bürger eher dazu hinführen, dass sie verantwortungsvoller, kompetenter werden und eben auch nicht den Fehler begehen, wie wir alle, eine negative Falscheinschätzung zu machen. Wenn ich denke, oh, der Mitarbeiter ist aber eine Pfeife, aber ist gar nicht, was macht er, geht woanders hin, wo er halt gewertschätzt wird. Klar.
Und genau deswegen braucht es eben auch eine Alternative quasi, also wir sind jetzt auf der falschen Seite der Mauer und auf der anderen ist jetzt Bitcoin, ja, und dann haben wir wieder diese Alternative. Und deswegen finde ich das gut, dieses Korrektiv zu haben, nämlich nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch, wie du gesagt hast, durch die Community, dadurch, dass wir uns vernetzen können, dass wir auch über diese Dinge reden können. Das findet ja sonst nirgends statt. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Lanz-Debatten zum Thema digitalen Euro gab es schon. Ich würde mal raten, null. Ja? Ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Ja?
Genau, und wir sehen ja, was passiert ist. 71, Nixon, den Dollar vom Gold, letztendlich vollständig gelöst und was ist seither passiert? Letztlich eine Rieseninflation. Und mit ganz vielen Effekten. Damals kostet ein Haus in den USA 2,5 Jahreseinkommen, Bruttojahreseinkommen, also Durchschnittshaus, Durchschnittseinkommen und heute kostet es irgendwie 7 oder 8. Also eine Asset Inflation in dem Fall an Hauspreisen und das führt zu steigenden Mieten und zu sinkendem Wohlstand in der breiten Bevölkerung. So, und ich glaube, eine gesunde, und das ist die Brücke zu Bitcoin, eine gesunde Eindämmung des Staates ist eben ein am Ende nicht inflationierbares Geld. Mhm. Ja, wo der Staat nicht einfach plötzlich sagen kann, ja, also hier eine tolle Idee und dort und einfach macht, sondern sich überlegen muss, ich kann halt nur zwei Sachen machen, jetzt habe ich hier 5 tolle Ideen, dann muss ich mich entscheiden, welche 2 von diesen 5 tollen Ideen mache ich halt. Und das Problem an Inflation ist eben letztlich, dass es höchst unsozial ist. Ja, warum? Wen trifft Inflation am stärksten, die am wenigsten Geld haben? Ja, und wir hatten ja in Deutschland Lebensmittelinflation von irgendwie knapp 20% und ich glaube auch in Österreich. Ja, wenn ich halt irgendwie im Monat nichts sparen kann, weil ich halt gerade so viel verdiene, wie ich brauche, und dann steigen die Lebensmittelpreise 20%, dann reicht's nicht.
Es verlagert
und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Also, und dann muss der Staat wieder weiter intervenieren, Interventionsspirale, ein Fehler zieht den nächsten Fehler nach sich und dann muss umverteilt werden und Subventionen und Steuern und dies, das. Und ich glaube, im positiven Sinne Bescheidenheit. Ich nehme mich zurück und ich lasse mal laufen und vertraue den anderen. Und wenn es ganz grob daneben läuft, dann kann man immer noch einschreiten.
Lieber Alex, jetzt brauche ich noch einen Bitcoin. Das Ding ist, ich würde diese Diskussion wahnsinnig gern fortsetzen und ich schlage Folgendes vor. Wenn dein Buch fertig ist, ja, dann hast du einen geilen Incentive und dann kommst du nach Wien ins Studio und dann machen wir 2 Folgen. Eine über der Staat im 21. Jahrhundert und eine über dein Buch.
Also einer meiner größten Träume, wirklich Träume, seit ich 14 bin oder so, ist tatsächlich, eine Lesung zu machen. Und das stelle ich mir in meinem Traum vor, es wird wahrscheinlich ganz anders sein. Ich mache eine Lesung und ein begeistertes Publikum ist da und Damals habe ich Bukowski gelesen, Charles Bukowski, und neben meinem Buch steht eine Flasche Whisky und während der Lesung trinke ich ein, zwei Whisky und alle hängen an meinen Lippen und finden mein Buch ganz toll. Wahrscheinlich wird es ein Traum bleiben. Oh. Genau, dann machen wir das in Wien. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das Buch ist fertig. Ich muss nur aus verschiedenen Gründen mit der Veröffentlichung ein bisschen warten.
Okay. Wunderbar. Also die Einladung steht. Jetzt kommt noch eine fette Preisprognose von dir und dann, wo man dich findet und wo man dir folgen kann.
Ja, also die fette Preisprognose ist ganz klar unendlich, langfristig.
Unendlich. Bitcoin wird, würdest du das so als Zitat auch sagen, Bitcoin wird unendlich steigen?
Haben wir ja heute schon. Ich meine, in Zimbabwe-Dollar, in argentinischen Peso, am Ende auch ein Stück weit in türkischen Lira, ist es unendlich. Also Zimbabwe-Dollar ist unendlich. So, und ich glaube, wenn wir weiterhin über verschiedene Mechanismen immer mehr Geld drucken, das Geld immer mehr entwerten, dann wird Bitcoin in der Begrenztheit von 21 Millionen immer weiter steigen, in Fiat-Währung gemessen. Mhm. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. So, jetzt langfristig ist es ein bisschen arg lang, weil wir sind ja keine Hedgefonds, sondern wir sind Menschen mit einer sehr begrenzten Zeit. Und wir haben nicht nur Renditeziele, wir haben auch Lebensqualitätsziele und wir haben Familien und Freunde und Wünsche, Bedürfnisse und so. Deswegen ist jetzt diese eindimensionale Fokussierung auf den Preis sicher nicht das Richtige, weil es gibt noch mehr im Leben als Rendite, auf jeden Fall. Aber ganz langfristig, glaube ich, wenn wir so weitermachen, dann geht halt Fiat eben letztlich, sehen wir ja, Zimbabwe, null.
Ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, einfach Zimbabwe eins zu nehmen, aber wir sehen jetzt Japan, ja. Die Story, die große Grundstory der Welt, in der wir leben, hat eigentlich mit Bitcoin gar nichts zu tun. Bitcoin ist eine Reaktion darauf, dass einfach das System darauf ausgelegt ist, dass am Ende des Tages, egal was passiert, und es wird immer so getan, als würde es jetzt doch anders sein, aber am Ende des Tages drücken sie auf den Knopf und drucken mehr Geld. Das sind die politischen und ökonomischen Incentives dafür so fest verankert, dass niemand sich dem stemmen wird. Selbst der alte Goldbug Alan Greenspan hat damit angefangen in den 2000er Jahren.
Ja, wer weiß, ich meine, die Menschen reifen ja auch. Jetzt gucken wir natürlich auf eine bestimmte Phase der Menschheit. Wenn man jetzt mal, also das ist vielleicht nicht so ganz passend, aber vielleicht ja doch, wenn man guckt, wie die Leute sich behandelt haben im Mittelalter, Hexenverbrennung und wie die Frauen behandelt wurden bis vor kurzem, ja, letztlich, und wie sich die Dinge dann doch ändern, sehr positiv, kann man schon auch, bin ich sehr optimistisch, dass sich das irgendwann ändern wird. Die Inflationsgeldphase wird zu Ende gehen. Ob wir beides noch erleben, das ist eine andere Frage. Unsere Kinder erleben es dann halt, und ich glaube, am Ende wird auch der Staat erkennen, dass er eine Rolle hat, sehr wichtig, aber dass er auch keine Rolle hat. Also dass er bei ein paar Sachen einfach nichts machen sollte. Und ich bin da optimistisch. Ich glaube, also zu Innovation generell, ich glaube, alles, was wir uns denken können an Innovation, wird passieren, ganz sicher. Jules Verne hat gesehen, wir fliegen zum Mond. Es ist passiert, weiß ich nicht, 100 Jahre nachdem er das gedacht hat. Alles an Verbesserung, Innovation wird irgendwann passieren. Die Frage ist so ein bisschen wann. Sind es 3 Jahre, sind es 500 Jahre? Aber die Innovation eines soliden Geldsystems, das kann man sich, also gab es ja auch schon. Das wird passieren, ganz sicher. Ob wir es erleben, ist nicht so ganz sicher.
Ich glaube, wir erleben es. Ich glaube, wir stecken mittendrin. Alles ist ein Prozess. Es gibt kein Schwarz-Weiß, A, B. Wir wachen nicht einfach eines Tages in einem stabilen Geldsystem auf, sondern, und ich glaube, also, es wird auch keine Einsicht kommen, ohne dass die Demonstration, dass es anders auch möglich ist. Und das ist, glaube ich, bei Bitcoin, damit fangen wir gerade an. Das heißt aber, gibst du mir trotzdem noch ein Preisziel in Dollar oder Euro?
Ja, absolut, absolut, absolut. Also ich habe eine Wette mit einem guten Freund. Und wenn ich die gewinne, dann darf ich alle meine Freunde einladen zum Godesberger Weihnachtsmarkt. Und er zahlt. Und wenn ich die verliere, und ich habe die schon mal verloren, die habe ich schon mal verloren, dann kann er alle Freunde einladen und ich zahle. So, und jetzt haben wir zum Glück alle beide sehr kleine Freundeskreise, dadurch ist es eine kalkulierbare Wette. Und die Grenze für die Wette dieses Jahr ist $120,000.
Okay, das ist meine Ansage. Just Do It, Alex, wo finden wir dich?
Da finden wir uns. Just Do It, Alex, ist insbesondere Twitter, da bin ich im Wesentlichen unterwegs. In meinem beruflichen Leben bin ich eher auf LinkedIn unterwegs und nicht auf LinkedIn halt. Und auch Telegram und Instagram, da war das Alex schon vergeben, da ist es mit KS geschrieben, Just Do It, Alex. Aber nutze ich nicht so sehr.
Ich auch nicht. Wir sind zu alt für das. Ne?
Ja, Just Do It, Alex. Und man findet mich in Bonn und auf Bitcoin-Konferenzen und überall.
Kommst du nach Prag?
Ja.
Ausgezeichnet. Also wer den Alex treffen will, kommt nach Prag, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um sich günstigere Tickets zu besorgen. Ich bin auch da. Übrigens kann ich das jetzt ankündigen, ich habe da eine Überraschung in petto. Ich darf jetzt noch nicht sagen, was, aber es wird ziemlich cool. Alex, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich auf unsere Aufnahme in Wien. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auch. Nico, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.